Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Buchmessenfolge des Podcasts Denken mit Kinnert und Welzer. Diana Kinnert und ich machen seit einigen Jahren und mittlerweile schon seit 150 Folgen den Podcast DKW, Denken mit Kinnert und Welzer auf Phoenix. Und wir haben, das ist jetzt auch schon eine Tradition, auf der Buchmesse hier in Frankfurt immer einen Gast, mit dem wir zu aktuellen Themen sprechen. Und Diana Kinnert brauche ich nicht eigens vorzustellen. Sie ist Politikerin, sie ist Unternehmerin, sie ist eine der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Deshalb spreche ich immer so gerne mit ihr. Und wir haben heute als Gast Michael Roth, SPD-Politiker, langjähriger Staatsminister im Auswärtigen Amt und in vielen anderen Funktionen. Und auch der aktuelle Anlass für unser Gespräch ist, dass er ein Buch vorgelegt hat unter dem Titel Zonen der Angst, wo es um die Frage eigentlich geht, ist heute in der politischen Szene es überhaupt noch tolerabel, nicht ganz funktionsfähig zu sein, Schwächen zu haben, abweichende Meinungen zu haben und so. Also ein gutes Thema für unsere Fragestellung, die sich immer darum dreht, wie können wir eigentlich Zeitdiagnosen machen, wie können wir im Gespräch bleiben, wie können wir sozusagen aus der Falle, die Richard Precht hier vorhin gerade im vorvorgegangenen Podcast vorgeführt hat, sozusagen, dass wir immer nur in dem binären Anti-Modi uns angewöhnt haben zu diskutieren. Also wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und ich hatte jetzt blöderweise, weil ich mit dem Smartphone nicht umgehen kann, einen Text, den ich eingangs hätte vorlesen wollen, aber ich memoriere ihn mal. Das Progressive Zentrum in Berlin, eine politischer Think Tank, auch von sozialdemokratischer Seite, hat gerade zu einer Veranstaltung eingeladen über mentale Probleme von Politikerinnen und Politikern. Und die Einleitung war, dass das zunehmend beobachtbar ist, dass sozusagen der mentale Raum für die politischen Akteure immer enger wird und dass man dringend sich damit beschäftigen müsste. Und das ist jetzt der Einstieg in Ihr Buch. Vielleicht erzählen Sie dem Auditorium einfach mal, was der Anlass gewesen ist für Sie, dieses Buch zu schreiben und wie die Geschichte sich abgespielt hat.
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, wie vorhin hat Herr Welzer. Ich habe das große Privileg, dass ich am Ende meiner politischen Karriere von einem Verlag eingeladen wurde, darüber zu schreiben. Das hat etwas sehr Selbstheilendes, weil es mir die Möglichkeit eröffnete, einfach nochmal kritisch darüber nachzudenken, wie waren die vergangenen 3 Jahrzehnte, überwiegend in der Berufspolitik. Und es hat mir natürlich auch eine Chance eröffnet, die Dinge, die ich als beschwerlich, aber auch als gut empfunden habe, mit anderen zu teilen. Zonen der Angst, das hört sich ja an wie ein Thriller, vielleicht auch wie ein schlechter Thriller. Ich wollte jetzt nicht als Politiker einen Thriller schreiben, aber ich wollte ein Buch schreiben, was man vielleicht nicht unbedingt von einem Politiker erwartet. Also ein selbstkritisches Buch, ein Buch, das versucht, den Finger in die Wunde zu legen. Und gleichzeitig, ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, auch Hoffnung zu machen, dass es auch anders und dass es auch besser geht. Ob mir das am Ende gelungen ist, das weiß ich natürlich nicht.
Aber vielleicht können Sie es gerade noch mal ein bisschen erläutern. Also was war Ihr Problem und was hat dazu geführt, aufgrund dieser Problemlage, dass Sie eigentlich der Politik den Rücken gekehrt haben?
Ich bin eigentlich ein insofern typischer Politiker gewesen. Ich wollte meine Arbeit machen, ich wollte sie gut machen. Ich habe Themen gehabt, für die ich brannte. Ich habe aber sehr schnell gespürt, dass ich ab einem gewissen Punkt mit diesem konventionellen Agieren, Kompromisse zu schmieden, sich anzupassen, auch Rücksicht auf viele andere zu nehmen, bei einem Thema von Krieg und Frieden nicht mehr weiterkomme. Und ich aus einem, der eigentlich keine Freude daran hat, sich mit der eigenen Partei anzulegen, wurde ich zu jemandem auch öffentlich bekannt, der, es ging vor allem um die Verteidigung der Ukraine als freies Land, als Parteirebell gelabelt wurde. Das habe ich mir nicht selber so auferlegt. Und ich spürte, wie dann auch in der eigenen Partei die Temperaturen nach unten gingen und wie aus mir etwas versucht wurde zu machen, wie ich mich nie gesehen habe. Als ein isolierter Einzelgänger, der eine Meinung vertritt, die in der SPD und in der deutschen Gesellschaft weder durchsetzbar noch wünschenswert ist. Ich überspitze das mal ein bisschen. Und das hat bei mir etwas beschleunigt, was seit vielen Jahrzehnten in mir schlummerte, nämlich die Spätfolgen einer verkorksten, vermurksten Kindheit, über die ich nie gesprochen, geschweige denn geschrieben habe. Aber als ich mich dann dran machte, dieses Buch zu schreiben, wollte ich nicht den Eindruck erwecken, dass nur die böse SPD und die hartleibige Politik mich krank gemacht haben. Es gibt dafür auch tiefere Ursachen. Und die haben etwas mit meiner Herkunft, meiner Kindheit zu tun. Und darüber habe ich dann zum ersten Mal gesprochen und geschrieben.
Können wir bei der Analyse des politischen Betriebs noch einmal einen Schritt zurück machen, wo es nicht darum geht, dass wir vielleicht jetzt ein anderes Klima haben in der Brutalität im Umgang miteinander, in der Gnadenlosigkeit, in der Einschüchterung, sondern wie sieht denn eigentlich für alle, die es nicht wissen, weil sie keine Berufspolitiker sind, der Alltag eines solchen Politikers aus? Fängt der schon um 6 Uhr morgens mit Frühshoppen an? Muss man schon um 11.30 Uhr beim Kaninchenzüchterverein Alkohol trinken? Muss ich um 1 Uhr nachts irgendwie zur namentlichen Abstimmung? Wann schlafe ich? Wie viel Alkohol wird getrunken? Also das ist ja etwas, das hat ja etwas damit zu tun, wie kann ich mein Haushalt, meine Familie, meine Beziehung, meinen Freundeskreis auch regeln in diesem Beruf?
All das, was Sie beschrieben haben, das gibt es und das wird zu Recht auch von einem erwartet, aber es hat sich ja etwas anderes dramatisch verändert. Neben dieser Omnipräsenz in der analogen Welt, die wir ja alle kennen und schätzen, ist eine Omnipräsenz in der digitalen Welt hinzugetreten. Aber die hat nicht die Präsenz im Wahlkreis, beim Kaninchenzuchtverein, beim Festkommerz vom Volkskauf Rosen ersetzt, sondern die kommt dazu. Und das Tempo hat insofern zugenommen. Früher haben vor allem männliche Politiker Familie, Freundschaften zur Seite gelegt. Das wurde im Übrigen auch von ihnen erwartet. Die Familie, Freundschaften mussten sich der Politik unterordnen. Da hat es inzwischen auch dank vieler aktiver und engagierter Frauen schon eine Veränderung gegeben. Heute dürfen auch Politikerinnen und Politiker den Anspruch erheben, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Das klappt immer noch selten, aber es gibt zumindest einen legitimen Anspruch, der formuliert wurde. Aber Sie haben eben auch in den digitalen Medien eine Unkultur des Nichtverzeihens und des Nichtvergessens. Insofern stehen Sie noch viel stärker unter Druck als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Diesen Zeitraum kann ich ja gut überblicken, weil ich fast 30 Jahre Berufspolitiker war. Und das erzeugt nochmal eine viel größere Schärfe, eine viel größere Härte, eine viel größere Hektik. Und Sie fragen sich den lieben langen Tag, wo bleibt dann eigentlich ich? Und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr wiedergefunden und habe dann sehr spät, vielleicht auch zu spät, die Reißleine gezogen.
Hat man denn in unterschiedlichen Rollen, in denen Sie unterwegs sind, und wenn man ja fast 3 Jahrzehnte lang Abgeordneter ist, gehe ich auch davon aus, dass man ja im eigenen Kreisverband, im eigenen Wahlkreis eine bestimmte Vormachtstellung hat. Wie sehen denn die eigenen Gestaltungsräume da aus? Kann man selber sagen, wenn wir jetzt eine Sitzung haben, möchte ich, dass im Nachbarzimmer unseres Parteibüros auch eine Kinderbetreuung angeboten wird? Oder ist man quasi selber diesen Spielregeln so unterworfen, dass man selber auch im Umgang miteinander in Kampfkandidaturen unfairer sein muss, als man eigentlich will?
Ja, es gibt ja nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, die waren entsetzt darüber, als ich meine psychische Erkrankung öffentlich machte. Und sie haben das überhaupt nicht verstanden, weil sie sagten, Michael, du bist doch jetzt auf der Spitze, am Ende der Leiter angekommen. Du bist so prominent, so bekannt wie noch nie in deiner politischen Karriere. Dieser Streit muss doch dein Lebenselixier sein. Für viele Kolleginnen und Kollegen herrscht die Devise vor, ich lebe nur dann, wenn ich kritisiert werde, wenn ich im Sturm stehe. aber mir war das eben ein Ticken zu viel. Und ich kann mich noch erinnern, ich wollte ja mal SPD-Vorsitzender werden, als ich damals mit meiner Mitstreiterin Christina Kampmann den Vorschlag machte, dass der Sonntag für Politikerinnen und Politiker politikfrei bleibt, um mal die Beine hochzulegen, Zeit mit der Familie zu verbringen, vielleicht mal ein gutes Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören. Und ich war überrascht darüber, auf wie viel Protest und Widerstand das stieß, weil man sagte, das geht einfach nicht. Und was bildet ihr euch ein? Ihr habt nun einfach mal 7 Tage in der Woche, 24/7 präsent zu sein. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, weil ich will nicht dafür plädieren, dass Politikerinnen und Politiker nicht viel leisten. Im Gegenteil, Politiker müssen viel arbeiten, müssen viel leisten. Aber die brauchen auch Zeit zum Vor- und zum Nachdenken, zur Rekreation oder einfach auch mal, dass ihnen vielleicht in der Familie jemand den Kopf wäscht und sagt, Leute, was du da treibst, das ist doch nicht gesund, das ist doch nicht gut. Und red doch mal mit Leuten auf der Straße, die eurem Stuss, den ihr da ständig verursacht, gar nicht mehr folgen können. Und diese Rückkopplung, die ist wichtig. Aber für diese Rückkopplung muss man sich auch Zeit nehmen und nicht von einem Termin zum nächsten hetzen.
Ich würde gerne noch mal auf dieses Themenspektrum der psychischen Belastung, der psychischen Erkrankung in einem sozialen Feld eingehen, wo das eigentlich keinen Platz hat, weil das den Erwartungen nicht entspricht, weil es der Leistungsfähigkeitserwartung nicht entspricht und so. Und Sie haben vorhin gesagt, das Gefühl, in der eigenen Partei isoliert zu sein, habe etwas aktualisiert oder vitalisiert, was ein Problem schon ist, was Sie seit Ihrer Kindheit mit sich rumtragen. Weil Sie in diesem Buch mit bemerkenswerter Offenheit darüber sprechen, wäre es schön, Sie würden das hier auch nochmal darlegen, was gewissermaßen das zentrale Problem gewesen ist.
Mein Problem war, dass ich ein Mensch war, der wenig Selbstbewusstsein spürte und das überkompensiert hat durch sein politisches Engagement, durch seine gute Performance. Als ich dann über meine Erkrankung sprach, haben ja ganz viele auch gesagt, ja wie denn, das hat man dir gar nicht angemerkt. Ja natürlich, weil ich funktioniert habe öffentlich und weil es eben ein Nicht-Thema ist. Man hat zwar Schwächen, aber die hat man vielleicht, wenn man sich ein Bein bricht. Aber wenn man eine psychische Erkrankung erleidet, dann ist es eigentlich etwas, worüber man nicht spricht. Und viele Kolleginnen und Kollegen fühlten sich auch persönlich beleidigt, dass man jetzt auch noch dieses Fass aufmacht, gleichwohl man doch an Politikerinnen und Politikern kein gutes Haar lässt. Bei mir, wie gesagt, hatte das aber tiefere Ursachen und die liegen eben in meiner Kindheit begründet. Ich komme aus einem Arbeitermilieu, alkoholkranker Vater, eine schreckliche, furchtbare Kindheit. Ich bin bei meiner Großmutter groß geworden und eigentlich gab es so das Dreigestirn meiner Rettung. Das war meine Oma, das war die Schule, wo ich das erste Mal aus der Willkürherrschaft meines Vaters ausbrechen könnte und ich Regeln lernte, an die man sich auch halten sollte. Und dann kam die Politik hinzu. Die Politik, die aus einem schüchternen, introvertierten Jungen jemanden gemacht hat, der in der Lage ist, vor vielen Menschen zu sprechen und auch seine Gedanken und seine Ideen mit anderen zu teilen. Aber ich habe halt nie gelernt, über diese Schwächen, die in mir wohnen, zu reden. Deswegen ist das Buch vor allem für meine Freundinnen und Freunde, für meine Familie eine ganz schwere Zumutung, weil ich natürlich mit der Frage konfrontiert wurde, Michael, verdammt nochmal, warum hast du darüber nie mit uns geredet? Warum hast du dich uns nicht anvertraut? Schlicht und ergreifend, weil ich das nicht konnte. Und dem Buch ging ja eine lange Therapie voraus. Ohne diese Therapie wäre ich nicht der, der ich jetzt bin und würde es dieses Buch auch nicht geben. Und leider weiß ich, dass es in Deutschland kein flächendes Angebot gibt für Menschen, die psychische Probleme haben. Die werden alleine gelassen, die werden stigmatisiert, die können nicht Beamtinnen und Beamte werden, die werden ausgegrenzt, die werden gemobbt, auch von ihren Arbeitgebern, teilweise von ihren Familien. Und ich habe das Glück gehabt und das Privileg, dass ich eben einen Rettungsanker hatte. Aber das haben leider nicht alle.
Ich würde gerne, weil Sie das eben mit dieser Offenheit darlegen, auch Ihre Kindheitsgeschichte und die damit verbundenen Härten aus einer psychologischen Perspektive, ich komme ja so ein bisschen aus einem psychologischen Hintergrund, das gerne noch mal etwas weiter vertiefen. Es hat übrigens auch noch den Hintergrund, ich glaube, Frau Kinnert, genauso wie ich, wir kommen auch nicht aus Oberschichtverhältnissen, sondern eben auch aus einem ganz ähnlichen Hintergrund wie Sie. Und natürlich ist dann das Problem, dass man von der in der Schule oder im Ort oder sonst was identifiziert wird mit seinem familiären Hintergrund. Und wenn aber die allgemeine Community eher eine Mittelschichts- oder Oberschichtsfamilie ist oder so, dann hat man damit rumzurudern und dann ist einem vielleicht auch was unangenehm und dann kommt noch ein Vater dazu, der sich schlecht verhält gegenüber seinem Kind. Aber inwieweit halten Sie Ihr persönliches Schicksal für ein individuelles Schicksal oder trifft das nicht sehr viele Aufsteiger?
Es ist leider kein individuelles Schicksal. Ich bin ja eine Ausnahme. Trotz der deutschen Sozialdemokratie leben wir in einem gescheiterten Land. Nach wie vor bestimmen Herkunft und Dicke des Geldbeutels der Eltern, welchen Weg Kinder einschlagen. Und wir haben das große Versprechen, dass nur dein Talent, nur deine Chance zählen und nicht, wo du herkommst. Wir haben dieses Versprechen nicht umgesetzt. Ich habe es geschafft mit viel Disziplin, mit wegen meiner Oma, wegen toller Lehrerinnen und Lehrer. Aber ich habe ja nach der Veröffentlichung des Buches und auch nach der Veröffentlichung meiner Erkrankung ganz viel Zuspruch erhalten von Menschen, die gesagt haben, ja, uns ging es ähnlich. Und wenn ich jetzt so locker flockig über meinen alkoholkranken Vater reden kann und über die Probleme meiner Kindheit, das Mobben in der Schule, weil dann kam ja noch was anderes hinzu. Ich war ja nicht nur Outlaw, weil ich aus einem Proletariermilieu komme, aus asozialen Verhältnissen. Ich wurde ja dann auch noch schwul oder ich war schwul. Das war natürlich bei uns auf dem Lande in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre das nächste Skandalthema. Das hat das also nochmal erschwert. Aber ja, ich bin leider keine Ausnahme. Ich kann, obwohl ich das nicht möchte, für ganz, ganz viele in Deutschland sprechen, die leider nicht den Mut oder die Bereitschaft haben, so darüber zu sprechen, wie ich das jetzt kann. Und ich habe mich ja auch 40, 50 Jahre lang geschämt. Ich habe ja nicht stolz, wie Gerhard Schröder gesagt, hier schaut mal, ich bin ein Proletarierkind, meine Mutter war Putzfrau. Ich habe das nie erwähnt, weil bei mir im Dorf wussten das ja alle. Und dafür habe ich ja auch einen Preis gezahlt, nämlich der Outlaw zu sein, der sich dann auch noch für was Besseres hält als der Rest im Dorf.
Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn ich so ein Buch schreiben würde, genau auseinander zu dividieren, mit einer hohen Sensibilität, was von was kommt und was mit was zu tun hat und was mit welcher Forderung assoziiert wird. Also in dem Moment, in dem ich in einem privaten Schicksal bin, gibt es natürlich Gelingensbedingungen vielleicht, die man systematisch irgendwie auseinanderchiffrieren kann. Dann gibt es aber auch einen Politikbetrieb, der mich schlaflos lässt, weil ich von morgens bis nachts eigentlich durchperformen muss. Dann gibt es heutzutage ein anderes politisches Klima, wo sich Menschen im Wahlkampf teilweise gar nicht mehr auf die Straße trauen, weil sie Angst haben müssen, dass Leute gewaltvoll auf sie zugehen. Dann gibt es eben auch eine Polarität in den politischen Debatten selbst. Wie genau schreibt man so ein Buch zwischen, das ist meine private, persönliche Biografie und ich schreibe auch etwas über einen Betrieb, an den ich vielleicht Forderungen habe, damit es einer nachfolgenden Generation nicht mehr so geht?
Sie müssen es einfach fließen lassen. Und noch einmal, ich habe ja zum ersten Mal nicht mit meinem Mann, nicht mit meinen engsten Freundinnen und Freunden darüber geredet, sondern mit einer Therapeutin. Und dann zum zweiten mit dem Lektor des Verlags. Das waren die einzigen beiden Menschen, mit denen ich so offen und ungeschützt darüber geredet habe. Und dann habe ich aber, jetzt kannst du das nicht mehr verschweigen, weil ich wollte doch nicht über meine Kindheit schreiben. Das Buch war doch, das sollte ein Buch werden über die Politik, über Russland, über die Ukraine, über den Freiheitskampf, über den Politikbetrieb, über meine persönlichen Ängste. Aber irgendwann merkte ich, das reicht nicht, das fehlt, das muss auch angesprochen werden. Und das war sicherlich das Schwierigste. Beim Schreiben, ich gebe das auch zu, da habe ich mir manchmal jeden Satz rausgerungen und ich gebe auch zu, jetzt hier zu sitzen und darüber zu sprechen, das fällt mir schwerer, als es Ihnen vielleicht, bei Ihnen vielleicht ankommt.
Also ich muss das auch noch mal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Das Bemerkenswerte an diesem Buch ist tatsächlich die Offenheit, mit der Herr Roth sozusagen das uns darlegt, wie diese psychische Erkrankung verursacht worden ist, über welche Stationen sie verdrängt worden ist, über welche Stationen sie dann wieder getriggert worden ist. Und es geht eben, Sie haben es auch gehört, sehr lange am Anfang um das Verhältnis zum Vater, was offenbar äußerst problematisch gewesen ist. Ich könnte jetzt über eigene Familiengeschichten sprechen, das ist jetzt aber nicht das Thema. Ich habe nur eine Frage, die brauchen Sie nicht zu beantworten, wenn es zu übergriffig ist. Aber gab es keine Möglichkeit, mit Ihrem Vater Frieden zu schließen?
Ich habe mit meinem Vater Frieden zu schließen versucht, als er im Koma lag. Er ist in dem Alter gestorben, in dem ich jetzt bin, 54, 55. Und ich habe dann im Krankenhaus versucht, irgendwie versöhnt von ihm Abschied zu nehmen. Und ich war ja so naiv zu glauben, dass mit dem Tod meines Vaters alles besser wird. Und dass ich endlich frei bin. Ist vielleicht für viele von Ihnen schwer, sich das anzuhören, dass man also im Tod der Eltern, im Tod des Vaters eine Befreiung sieht. Ich habe dann auch später festgestellt, der kann noch dreimal sterben, aber er taucht ja immer wieder auf. Er ist ja da. Er beherrscht mich ja nach wie vor. Aber ja, das sage ich auch als Christ, vergeben, mich zu versöhnen, das ist mir bislang nicht gelungen, aber was mir durch die Therapie gelungen ist, ihn nicht alleine als Täter zu sehen, der natürlich war. Ich sehe ihn inzwischen auch als ein Opfer. Ein Opfer der Zeit, ein Opfer, weil er viele Wünsche, die er als junger Mensch hatte, nicht ausleben konnte, weil seine Eltern, vor allem die Mutter, die versehrt war als Vertriebene, die Lasten des Kriegs noch in sich trug, dass er eben diese Freiheit nie bekam, dass ihm auch nie etwas zugetraut wurde und dass er in so Rollen gepresst wurde, in die er einfach nicht hineinpasste. Und er hat dann daraus etwas abgeleitet, nämlich seinen Herrschaftsanspruch über sein eigenes Leben, den er nicht realisieren konnte, auf einen Allmachtsanspruch umzumünzen auf seine Kinder und vor allem auf mich als seinen Ältesten. Ich bin ja einer von vier Jungs. Und auf seine Frau, die natürlich unter dieser Willkür auch furchtbar gelitten hat. Die Sprüche kennen wir ja. Ich entscheide, was zu Hause getan wird. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, entscheide ich, was mit dir passiert. Und ich entscheide, ob meine Frau arbeitet oder nicht. Deswegen habe ich ja auch schon ganz, ganz früh die Familie verlassen, bin geflüchtet. Dann erst zu meinen Großeltern, dann zu meiner anderen Oma. Und habe versucht, im Kleinen zumindest aus dieser Bedrängnis, aus dieser Diktatur der Familie auszubrechen.
Also noch einen Aspekt würde ich gerne noch vertiefen, bevor wir wieder auf das politische Feld kommen. Das, was Sie gerade geschildert haben, ist ja typisch für eine Nachkriegselterngeneration, nämlich eine Nicht-Empathie, die was damit zu tun hat, mit der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs, des wie auch immer verbrecherischen, aber auch Erziehungsideale der Kälte. Ja, es sind ja keine Erziehungsideale von Zuneigung, Zuwendung, Empathie, die diese Elterngeneration in Deutschland vorgetragen hat, sondern es sind ja Kältetraditionen gewesen, die insofern dann sich in diesem Fall auch so niedergeschlagen haben. Aber deshalb nochmal meine Frage. Wenn Sie schon analytisch in der Lage gewesen sind, dieses schwierige Verhältnis zum Vater in irgendeiner Weise zu analysieren und zu erkennen. Sie haben am Ende oder Sie haben nie mit ihm gesprochen. Und das könnte ja die Ursache dafür sein, dass das Ganze virulent geblieben ist.
Ja, so ist das. Ich habe ihm einfach nicht verzeihen können, weil er diese Mechanismen ja immer wieder anwandte. Und ich hatte auch zu Hause ernsthafte Auseinandersetzungen in den letzten Lebensjahren, als er auch etwas milde geworden war und durch seine Krankheit auch das Haus nicht mehr verlassen konnte, telefonierte er regelmäßig mit meinem Mann, mit dem ich damals noch nicht verheiratet war, also mit meinem Partner. Und mein Mann sagte immer, er würde mich überhaupt nicht verstehen. Der sei doch ganz okay. Mit dem könne man doch reden. Warum mir das so schwer fiele, mit ihm zu reden? Und dann hätte ich meinem Mann eigentlich sagen müssen, du, wir setzen uns jetzt mal zusammen und jetzt erzähle ich dir einfach mal, wie das war und warum ich mit meinem Vater nicht einfach so übers Wetter und über Fußball und über dieses und über jenes reden kann. Und das habe ich nie getan. Mein Mann hat diese Geschichte über das Buch erfahren.
Aber das ist Teil des Problems.
Ja, natürlich. Ich bin ein Problem. Natürlich bin ich ein Problem, weil ich hätte viel früher den Mut und die Bereitschaft aufbringen müssen, mich dem zu stellen. Es ist ja immer dasselbe. Fliehen oder sich einem Problem stellen. Und meine Devise war wie beim Kaninchen, Flucht. Ich bin geflohen. Von mir selber, von meinem Vater, von meiner Herkunft. Und ich habe dann immer so schöne Geschichten erfunden. Ich hatte Tricks auf Lager. Wenn Menschen mich auf meinen Vater angesprochen haben, habe ich mit wenigen Worten und Sätzen es geschafft, auf ein anderes Thema umzuleiten, weil ich darüber gar nicht reden wollte. Das habe ich am Anfang auch mit meiner Therapeutin versucht, aber die hat es nicht durchgehen lassen.
Wie frei fühlen Sie sich denn heute? Sind das noch seelische Schmerzen, die Sie sentimental begleiten? Oder ist es etwas, wo Sie immerzu auch selbstkritisch auf das gucken, was Sie gerade machen? In der Analyse dessen, dass Sie gesagt haben, eigentlich basiert auch diese ganze politische Karriere auf einer Kompensation von ich möchte was zählen. Jetzt sind Sie irgendwie Ex-Politiker, trotzdem sitzen Sie wieder auf dieser Bühne. Ist das etwas, wo Sie das Gefühl haben, ich konnte mich befreien? Oder ist es etwas, wo Sie vielleicht auch kritisch darauf schauen, dass es sich irgendwie wiederholt?
Ja, es ist natürlich angenehm, ich gebe es ja zu, nach wie vor eingeladen zu werden, durchs Land zu reisen, jetzt dank dieses Buches. Aber es gibt auch viele Menschen, die wollen einfach, dass ich mit ihnen diskutiere, streite, dass wir gemeinsam nachdenken. Natürlich macht das was mit mir. Aber ich arbeite ja nach wie vor daran und ich hoffe, dass ich das auch an andere Menschen weitergeben kann. Du bist etwas wert, auch wenn Menschen dir nicht Applaus spenden, weil ich habe eben auch Momente erlebt, wo der Applaus wegbleibt, wo es keinen Applaus gibt. Und das heißt nicht, dass du scheiße bist. Das heißt nicht, dass du schwach bist. Das heißt nicht, dass du nichts wert bist. Du bist auch etwas wert. Aber ja, solche Auftritte sind durchaus verführerisch. Und ich versuche mir heute Abend, wenn ich dann zu Hause bin, in dem Fall bei meiner Freundin bin, wieder nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk, aber zieh nicht zu viel daraus. Auch wenn hier niemand säße und wenn hier alle buhen und schreien würden und gingen und nicht Applaus spenden würden, bin ich trotzdem etwas. Und das muss ich lernen und das ist ein alltäglicher, mühseliger Prozess.
Aber da an der Stelle würde ich gerne nochmal einsetzen. Sie sind ja tatsächlich sehr erfolgreich, ganz zweifellos. Im Unterschied auch zu ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die eine politische Karriere versucht haben. Sie sind Staatsminister gewesen, sie haben hohe Ämter gehabt, sie sind in der Ehrenlegion Frankreichs am Ende ernannt worden und. Sie waren 27 Jahre ein erfolgreicher politischer Akteur. Wo sitzt der Stachel? Wo ist das Trauma? Man könnte auch einfach sagen, na gut, schwere Kindheit gehabt, ich hab mich durchgebissen, super Sache, alles okay.
Es sitzt da kein Stachel. Ich bin jetzt mit mir im Reinen, weil ich etwas erreicht habe, was ganz, ganz viele Politikerinnen und Politiker nicht erreicht haben. Nämlich frei und selbstbestimmt zu gehen. Nicht rausgekickt zu werden von der eigenen Partei, nicht abgewählt zu werden von Wählerinnen und Wählern. Das ist ein Privileg, glauben Sie, auch wenn der sich das nicht anmerken lässt, Olaf Scholz oder so. Das wird ihn bis ans Ende seines Lebens begleiten, dass er von den Wählerinnen und Wählern den Stuhl im Kanzleramt nach draußen befördert bekommen hat. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die wollten unbedingt weitermachen. Aber entweder hat ihnen die Partei die rote Karte gezeigt oder am Ende dieser desaströsen Wahl die Wählerinnen und Wähler.
Ist es nicht ein Grundproblem eigentlich, dass manche Menschen viele Jahrzehnte in der Politik bleiben dürfen und es so quasi ein Amt oder auch ein demokratisches Amt eigentlich zum eigenen Lebensinhalt machen? Was bedeutet, Sie haben gar keine Rollendistanz mehr. Ich bin nicht Mensch und das ist ein Mandat, das mir nur auf gewisse Zeit mit gewisser Legitimation zugeschrieben ist, sondern ich muss es irgendwie behalten, weil ich in meinem Leben lange Zeit nichts anderes gemacht habe. Das erlebe ich ja auch, wenn ich in meiner Partei manche Politiker treffe, die dann schon 60, 70 sind. Die kannten kein anderes Leben und ist deswegen nicht die Forderung zu sagen, nicht nur für Regierungschefs, sondern auch für Abgeordnete, vielleicht sind nur ein oder zwei Parlamentszeiten genug?
Da das glaube ich nicht, dass das richtig ist, aber es ist schon merkwürdig, dass mir ganz, ganz viele sagen, mit dir geht der Falsche. Nein, mit mir geht der Richtige. Ich weiß, dass ich damit nicht diejenigen ermutigen kann, die nicht loslassen können. Und ich weiß ja, wie viele, die unfreiwillig den Bundestag verlassen mussten, immer noch da in der Nähe des Bundestages rumlungern und quasi angesprochen werden wollen und darauf warten, dass sie als Elder Statesman oder Elder Stateswoman wieder gefordert sind. Ich erwarte das nicht. Aber ich gebe zu, das auch erstmal als gegeben anzuerkennen, das fällt nicht leicht. Das fällt nicht leicht. Und ich glaube, dass wir sicherlich auch dazu kommen müssten, Menschen zu sagen, wenn du verloren hast und wenn du gehst, dann ist es nicht das Ende alleine, dann ist es auch ein Neubeginn. Ich habe ja am Anfang auch den dummen Quatsch erzählt, das ist das Ende jetzt eines Lebens und es beginnt ein neues Leben. Nein, ich habe nur ein einziges Leben. Es ist das Schreiben eines neuen Kapitels. Und vielleicht hört sich das weniger dramatisch an, als wenn man sagt, das ist jetzt das Ende meines Lebens. Aber für viele ist es das Leben, weil sie nichts anderes mehr haben in ihrem Leben. Die Familie ist kaputt, die Kinder sind aus dem Haus, der Hund ist gestorben, man liest nicht mehr, man denkt nicht mehr nach, man fährt nicht mehr in den Urlaub und dann hat man nichts mehr. Diese Menschen gibt es in der Politik. Und ich hoffe, dass vielleicht diese Zahl derjenigen, die es überall gibt in der Politik, weniger werden, weil die tun dem System nicht gut.
Ich würde gerne nochmal über das Thema seinen Frieden machen nochmal sprechen, weil wenn man Ihr Buch liest, kommen insbesondere die Mitglieder oder führende Mitglieder der Partei, zu der Sie gehören, nicht so furchtbar gut weg. Also der Einzige, der gut wegkommt, ist Heiko Maas, ehemaliger Außenminister. Alle anderen, die auch namentlich da auftreten, kommen bei Ihnen so gar nicht gut weg. Und es gibt auch in der Danksagung keine Leute aus Ihrer Partei. Warum waren Sie denn nicht, so wie Sie das jetzt sagen, Sie haben sich ja befreit, Sie sind sozusagen in eine neue Situation gegangen. Warum dieser Hader mit all diesen Leuten?
Ich hätte sicherlich auch über Kolleginnen und Kollegen in der CDU, CSU geschrieben, wenn ich der CDU, CSU angehört hätte. Und ich weiß, dass ich mit diesem Buch auch einige verletze und die reden ja auch nicht mehr mit mir, beziehungsweise sie äußern sich ja auch nicht zu dem Buch. Sie könnten ja einfach sagen, das finde ich scheiße. Jetzt rechtet der ab oder wie würde Rolf Mütze nicht sagen, weil das hat er anderen auch schon gesagt, da will jemand sein schnell geschriebenes Buch vermarkten. Das hat er natürlich nicht über mich gesagt, sondern über die Kaliber-Experten. Ich glaube, das hat der Bundespräsident zu einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesagt, mit denen sich sonst die deutsche Sozialdemokratie gerne meint, schmücken zu müssen. Ich habe natürlich über Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gesprochen, weil das meine Familie ist. Mit denen habe ich zusammengearbeitet. Ich habe mich im Übrigen auch sehr kritisch über Frau Merkel geäußert in ihrer Zeit als Kanzlerin. Ich habe ja 8 Jahre unter ihr als Staatsminister gedient. Und mit ihr, sie kenne ich. Aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, über diejenigen zu sprechen, zu denen ich nicht diese Nähe hatte. Meine Nähe hatte ich zu 3 Außenministern, zu einem Kanzler, zu einer Kanzlerin einer anderen Partei, zu vielen Kolleginnen und Kollegen, meinem Fraktionsvorsitzenden, meinem eigenen Landesverband, weil ich dort auch Verantwortung hatte. Und über die schreibe ich. Aber eins will ich mir zugute halten. Wenn irgendjemand von diesen Typen sich beschweren sollte, und er hat jedes Recht dazu, über mich auch zu urteilen, dann kann ich immer sagen, ich habe erstmal die Fehler bei mir selber gesucht. Ich habe kritisch über mich geschrieben. Ich habe kritisch über meine Arbeit bilanziert. Und natürlich dann auch kritisch über andere gesprochen. Aber das Buch ist keine Abrechnung. Wenn es eine Abrechnung ist, dann vielleicht eine Abrechnung mit mir selber.
Stimmt denn dann eigentlich dieser Spruch von Freund, Feind, Partei, Freund? Also gerade wenn man 3 Jahrzehnte in der Politik verbringt, von morgens bis abends, Zukunftsperspektiven, Existenzängste, auf gewisse Art und Weise öffentlicher Druck, gemeinsam in bestimmten Parteien eben durchsteht, da würde man ja vermuten, dass da auch die engsten Freundschaften entstehen.
Das ist sicherlich für einige in meinem Umfeld, in meinem politischen Umfeld genauso hart und bitter für mich selbst, am Ende von so vielen Jahrzehnten sagen zu müssen, ich habe keinen dauerhaften Freund in der Politik gefunden. Das sind Partnerschaften und am Ende sind auch einige Freundschaften in die Brüche gegangen. Das tut mir weh, aber das ließ sich dann nicht mehr vermeiden, weil am Ende müssen Sie sich entscheiden, ist das politische Interesse wichtiger oder ist die Loyalität zu einem Freund wichtiger? Und auch ich habe Menschen enttäuscht. Ich weiß noch ganz genau, dass jemand, der mich sehr gefördert hat und ohne den ich vielleicht gar nicht Bundestagsabgeordneter werden konnte, dass ich dem damals sagen musste, ich kann dich bei deinen Ambitionen, Bürgermeister zu werden, nicht unterstützen, weil ich dich für den falschen Mann halte. Und das hat er mir nie verziehen. Deswegen kann ich mich jetzt nicht über Menschen beschweren, die sagen, du hast unsere Freundschaft vielleicht auch missbraucht oder du bist dem Prinzip der Freundschaft nicht gerecht geworden. Ich will mich da gar nicht besser machen, aber ich habe keine Freundinnen und Freunde in der Politik gefunden, aber ich habe andere, echte, wahre, gute Freundinnen und Freunde und die gibt es heute noch und teilweise seit vielen Jahrzehnten.
Ich habe noch eine als Leser. Ich habe dieses Buch sehr genau gelesen und ich habe große Sympathien, wie schon mehrfach gesagt, die Art und Weise, wie Sie sich selber da herausarbeiten und auch in der Darstellung sozusagen mit dem Problem arbeiten. Was ich aber eben als Eindruck geschildert habe, viele Ihrer ehemaligen Mitstreiter kommen nicht besonders gut weg. Und meine Frage wäre halt auch gewesen, warum eigentlich? Muss man das machen? Und es gibt noch so eine andere Stelle, über die ich gestolpert bin, als Sie am Ende des Buches sehr emphatisch über Volodymyr Zelensky schreiben, bei dem Sie zu Besuch gewesen sind und der sich so wunderbar gezeigt hat. Und dann resümieren Sie oder beenden Sie die Passage, wo Zelensky so sehr gelobt wird, dass wir dann, ich zitiere, in einem üppigen, goldverzierten Saal mit einem runden Tisch saßen. Dieses traditionell osteuropäische Design, Klammer auf, von allem zu viel und zu hässlich, passte so gar nicht zu dem Mann, der schnellen Schrittes den Raum betrat. Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum müssen Sie das sagen? Warum müssen Sie an so einer Stelle und an einigen anderen auch, warum müssen Sie das sagen, dass das zu viel und zu hässlich gewesen ist?
Weil dieser Stil zu diesem mir sehr als sehr bescheiden sehr bescheiden präsenten Menschen nicht passte. Und nun kann man lange darüber streiten, ob man diesen Stil gut findet oder schlecht findet, ob man das als beleidigend empfindet, sich vielleicht auch ein bisschen lustig zu machen über diesen Stil. Aber mir ging es ja eher darum, über den Menschen Zelensky zu reden, zu schreiben, der oftmals auch in der deutschen Wahrnehmung ganz anders geschildert wird. Und insofern war es jetzt nicht mein Sinn und Trachten, mich über den Stil, das Design in Osteuropa zu erheben. Es ist nicht mein persönlicher Geschmack, aber das spielt, glaube ich, jetzt bei der Betrachtung von Zelensky eine sehr untergeordnete Rolle.
Dann muss man es nicht sagen. Aber wir kriegen hier Schilder hochgehalten. Wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Vielen Dank, dass Sie sich auf diese Diskussion mit Kinnert und Welzer, Denken mit Kinnert und Welzer eingelassen haben. Ein Applaus für Herrn Roth und auch für seine Offenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt noch oder darf verweisen auf die nachfolgende Veranstaltung, das literarische Quartett mit der großartigen Thea Dorn, die heute besondererweise mit jungen Menschen und die ihre Lese- und Lektüre- und Literaturerfahrungen spricht. Total interessant. Bleiben Sie da. Viel Spaß. Tschüss.